Die Musikstunde. Klassik im Kontrafunk mit Jennifer Larry. Willkommen zur Musikstunde. Mein Name ist Jennifer Larry, ich bin Opernsängerin. Heute entführe ich Sie in die aufregende Welt von Gustav Mahlers Erste Sinfonie, einem Werk, das bei seiner Uraufführung 1889 beinahe einen Skandal auslöste. Stellen Sie sich Budapest am 20. November 1889 vor. Der 29-jährige Mahler dirigiert erstmals seine brandneue Symphonie. Die Reaktionen gespalten. Begeisterter Applaus, aber auch höhnisches Gelächter. Ein Augenzeuge berichtete, der Saal habe sich in zwei Lager gespalten, Malerfreunde und Hasser, die so laut aneinander gerieten, dass man die Musik zeitweise kaum hörte. Mahlers Erste sorgte also von Anfang an für Aufruhr. Gustav Mahler, geboren 1860 als Sohn eines böhmischen Gastwirts, war früh besessen von der Idee, große Musik zu schaffen. Schon als junger Mann fühlte er sich zur Symphonie berufen. »Meine ganze Art weist mich auf die Symphonie«, schrieb er selbstbewusst. Ab Mitte der 1880er sammelte Mahler musikalische Ideen, die später in seine erste einfließen sollten. Eine unglückliche Liebe zur Sängerin Johanna Richter inspirierte ihn 1884 zu den Liedern eines fahrenden Gesellen. Aus einem dieser Lieder, »Ging heut Morgen übers Feld«, stammt direkt das Hauptthema seiner ersten Symphonie. 1888, Mahler war inzwischen zweiter Kapellmeister in Leipzig, komponierte er den Großteil der ersten in nur 6 Wochen. Er war voller Tatendrang und Visionen. Interessanterweise kündigte er die Symphonie zunächst gar nicht als Nummer 1 an, sondern als symphonische Dichtung in 2 Teilen. Er nannte sie Titan und gab den Sätzen programmatische Überschriften. Später strich er dieses Programm aber wieder, weil es die Hörer eher verwirrte. 1896 sagte er dazu: »Ursprünglich haben mich meine Freunde überredet, so eine Art Programm zu geben, um das Verständnis zu erleichtern. Dass ich es diesmal weggelassen habe, lag nicht nur daran, dass ich es für unzureichend halte, sondern auch, weil ich gesehen habe, wie sehr das Publikum dadurch in die Irre geführt wurde.« Nach der durchwachsenen Premiere 1889 überarbeitete Mahler das Werk gründlich. Er strich zum Beispiel den langsamen Blumine-Satz. Daher hat die Symphonie heute 4 Sätze. 1900 in Wien reagierte der berühmte Kritiker Eduard Hanslick bissig. »Diese neue Symphonie gehöre zu jener Gattung Musik, die für mich keine ist.« Er fand keinen Zugang, musste aber zugleich anerkennen, dass besonders die Jugend fieberhaft applaudierte. Begeisterung und Überforderung lagen dicht beieinander. Heute wirkt diese ehemals fremdartige Symphonie auf uns wie ein prachtvolles, spätromantisches Erstlingswerk, das viele von Mahlers Ideen vorwegnimmt. Und sie gehört längst zum Standardrepertoire. Um zu verstehen, warum das Publikum damals schockiert war, werfen wir einen Blick in die einzelnen Sätze. Mahler wollte mit seiner Musik für alle sprechen, vom schlichten Volkslied bis zum tiefsten Weltschmerz. Also Vorhang auf für Gustav Mahlers Symphonie Nummer 1 in D-Dur. Mahler überschreibt den Beginn mit »langsam schleppend wie ein Naturlaut«. Und genau so fängt es an, fast unhörbar wie das Erwachen eines lauen Frühlingsmorgens. Ein tiefes A erklingt lange in mehreren Oktaven, darüber zwitschern Vogelrufe und fernes Hörnerrufen. Mahler malt akustisch einen Sonnenaufgang. Immer wieder hört man sogar einen fallenden Quartsprung, der den Kuckucksruf imitiert und das ganze Werk durchzieht. Diese lange, spannungsvolle Einleitung entfaltet behutsam die Klangwelt, bevor allmählich etwas Konkreteres hervortritt. Nach ein paar Minuten schwebender Atmosphäre erhebt sich, zunächst in den Celli und Kontrabässen, dann übernehmen Klarinetten, ein liedhaft beschwingtes Thema in Dur. Es ist das Hauptthema des ersten Satzes, entnommen direkt Mahlers Lied »Ging heut Morgen übers Feld« aus den Liedern eines fahrenden Gesellen. In diesem fröhlichen Lied zieht ein Wanderer morgens übers Feld, hört ein »Guten Morgen« der Welt, wird am Ende aber doch an seinen Liebeskummer erinnert. In der Symphonie erscheint dieses Thema jedoch erst einmal sonnig und unbeschwert. Streicher und Holzbläser tragen es sanft von Stimme zu Stimme wie eine natürliche Volksmelodie. Man fühlt sich auf eine blühende Frühlingswiese versetzt. Es gibt unzählige Aufnahmen der ersten Symphonie und deswegen werde ich für jeden Satz eine andere erklingen lassen. Beginnen wir mit der naheliegendsten für mich. Bruno Walter mit dem Columbia Symphony Orchestra von 1961. Bruno Walter war ein Schüler und enger Freund Mahlers. Mahler schätzte ihn sehr und holte ihn 1901 als Assistenten nach Wien. Walters Aufnahme der ersten gilt als besonders authentisch im Geist. Ein Kritiker schrieb, man höre hier die Interpretation eines Mannes, der des Komponisten Freund und Protégé war. Walter dirigiert mit warmem Herz und großer Erfahrung. Er betont die lyrischen und noblen Seiten. Diese Aufnahme atmet förmlich den Geist der alten Malertradition. Übrigens, Bruno Walter hat zu Mahlers Lebzeit die Uraufführung von Mahlers »Das Lied von der Erde« und der 9. Symphonie geleitet und viel für die Mahler-Renaissance getan. Hören wir nun den Eintritt des Hauptthemas. Wir überspringen die langsame Einleitung und beginnen direkt dort, wo das Orchester das muntere Wanderlied anstimmt. Doch Mahler wäre nicht Mahler, wenn er es dabei beließe. Schon in diesem ersten Satz baut er Spannungen auf. Kontraste zwischen der idyllischen Hauptmelodie und den unheimlichen Naturlauten vom Anfang. Gegen Ende der Durchführung kehren die leisen, fragmentierten Motive der Einleitung noch einmal zurück und mischen sich ein. Gegen Ende gönnt er uns einen Ausblick in die Zukunft. Aus dem Tutti schält sich plötzlich, noch unvollständig, eine heroisch drängende Melodie, die aber sofort wieder abbricht. Es ist der Keim des Finalthemas, der erst im vierten Satz triumphieren wird. Hier ahnt man bereits den großen Schluss. Unmittelbar danach zündet Mahler eine ganz andere Schlussrakete. Eine ausgelassene Coda bricht hervor, fanfarenartig, jubelnd und in strahlendem D-Dur. Sie basiert auf einem kleinen Motiv der Einleitung, das nun in voller Pracht erscheint. Hörner jubeln auf, Streicher wirbeln, pure, überschäumende Freude beendet den Satz glänzend. Kurz vor Schluss deutet das Orchester nochmals lautstark das spätere Finalthema an, aber nur für ein paar Takte, als steckte der Held kurz den Kopf durch die Tür. Dann schließt die Musik mit einem strahlenden D-Dur-Akkord. Dieser überschäumende Coda reißt das Publikum oft so mit, dass spontan geklatscht wird, obwohl es erst der erste Satz war. Hören wir nun zum Abschluss des ersten Satzes die letzten 2 Minuten, in denen Mahler spannend mit Erwartung und Erfüllung spielt. Mahler sei kein Symphoniker, monierte ein Kritiker damals, und zitiere nur die Musik, die er täglich als Dirigent vorführe. Er wisse nicht, wie man eine Symphonie baue. Das war natürlich ungerecht. Doch ungewöhnlich war es für die damaligen Ohren. Mahler experimentiert hier mit einer neuen Dramaturgie. Das Werk steuert auf ein großes Finale zu. Am Ende des ersten Satzes lässt er einen Cliffhanger stehen, das unvollendete Heldenmotiv, der die ganze Symphonie überspannt. Im zweiten Satz serviert Mahler einen kräftigen Ländler im Dreivierteltakt, also einen volkstümlichen Bauerntanz. Hier stampft bodenständig das Volk auf, zünftig, aber nicht zu schnell, so lautet Mahlers Vorgabe. Dieser Aufbau erinnert an das klassische Menuett oder Scherzo in Symphonien, nur dass Mahler statt eines eleganten höfischen Menuetts eben einen derben Ländler setzt. Er spielt damit auf Beethoven an. In dessen Pastoralsymphonie gibt es einen Satz »Lustiges Zusammensein der Landleute«. Mahler liefert hier sozusagen ein leicht ironisches Gegenstück dazu, das ausgelassene Dorffest, aber vielleicht mit einem Augenzwinkern über die Ungeschlachtheit der Szenerie. Im Trio-Teil schaltet die Musik um auf weiche Romantik. Die Hörner intonieren ein gemütliches Hornmotiv, dann singen die Streicher eine schwärmerische, ländliche Melodie, beinahe wie ein Liebeslied auf der Tanzfläche in einer stilleren Ecke. Später übernimmt ein Cello-Walzer diese zarte Stimmung. Doch lange bleibt's nicht sanft. Der kräftige Ländler kehrt zurück, etwas verkürzt und mit noch vollerem Orchester, um den Satz zünftig zu beenden. Hier dürfte dem damaligen Publikum manches vertraut geklungen haben. Walzerseligkeit, Ländlerstampfen, das kannte man aus der Wiener Operette oder Schuberts Tänzen, wenn auch bei Mahler in extremer Zuspitzung. Kein Wunder, dass zeitgenössische Kritiker diesen Satz als den wohl konventionellsten lobten. Man könnte fast mitschunkeln, wäre da nicht Mahlers Hang, selbst im Derben etwas Groteskes mitschwingen zu lassen. Wie gesagt, Aufnahmen gibt es viele, aber bei Mahler kommt man um Leonard Bernstein nicht herum. Im Speziellen seine späte Live-Aufnahme mit dem Konzertreparorchester Amsterdam. Bernstein, der in den 1960ern die Mahler-Begeisterung in Amerika entfachte, dirigierte das Werk mit emotionaler Intensität und analytischem Scharfsinn. Bernstein liebte es, Mahler auszukosten, vom zartesten Pianissimo bis zum exzessiven Fortissimo. Manchmal trägt er etwas dick auf, aber die Leidenschaft reißt mit. Wir hören nun zunächst den forschen Ländler-Auftakt und dann einen Ausschnitt des lyrischen Trios, um beide Seiten dieses Satzes zu erleben. Thank you. Nach diesem zugänglichen zweiten Satz wehnte sich das Publikum von 1889 vermutlich in Sicherheit. Gut, ein ordentliches Scherzo, damit können wir was anfangen. Doch Mahler hatte was anderes vor. Jetzt folgt der berüchtigte dritte Satz, der manchen Zeitgenossen den Boden unter den Füßen wegzog. Halten Sie sich fest, es wird skurril. Dumpf und leise stimmen die Kontrabässe den Kanon Bruder Jakob an. Allerdings in Moll. Mahler verwandelt das heitere Kinderlied in einen unheimlichen, feierlichen Trauermarsch. Diese bizarre Parodie einer Begräbnisprozession treibt es auf die Spitze. Die Tierwelt scheint den Jäger zu Grabe zu tragen. Mahler ließ sich von dem satirischen Holzschnitt »Die Tiere begraben den Jäger« inspirieren. Und auf einmal, mittendrin, platzt eine lärmende Dorfkapelle herein. Mahler imitiert mit jaulender Klarinette und schmetternden Blechbläsern plötzlich Kletzmerklänge. Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen soll. In diese groteske Szenerie baute Mahler aber auch einen Moment echten Empfindens ein. Die Streicher intonieren mitten im Spuk das Lied »Die zwei blauen Augen« aus einem früheren Gesellenliederzyklus. Ein herzzerreißendes, schönes Stück Sehnsucht, das für ein paar Takte durchscheint. Doch der Traum währt nur kurz. Dann kehrt der sarkastische Trauermarsch zurück und verklingt schließlich in einem unheimlichen Pizzicato der Bässe. Ende des Satzes und das Publikum war völlig perplex. Mahler wusste um die schockierende Wirkung. Er kommentierte diesen Satz scherzhaft: »Nun hat mein Held ein Haar in der Suppe gefunden und damit ist die Mahlzeit verdorben.« Tragik und Komik liegen hier also dicht beieinander. Hierfür möchte ich eine Aufnahme aus 1967 erklingen lassen. Raphael Kubelik mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks. Kubeliks Malerstil ist oft als natürlich und lyrisch beschrieben worden. Sein Zugang zur ersten betont die Wurzeln in Lied und Volksmusik. Er geht zügige Tempo, lässt die Musik fließen, aber ohne Übermaß. Das Ergebnis ist eine sehr authentisch wirkende Interpretation, leicht und doch tief berührend. Der dritte hat Schwung im Parodistischen, ohne die Wehmut zu verlieren. Viele Kritiker und auch ich schätzen Kubeliks Aufnahme als eine der rundesten. Sie hat nicht den großen Paukenschlageffekt wie manch andere, aber man hört sich nie satt daran. Sie wirkt wie aus einem Guss und doch nie langweilig. Wir hören nun den Anfang dieses Satzes mit dem Umschwung zu den Kletzmerklängen und dem kurzen lyrischen Lichtblick. Kaum ist das letzte Pizzicato verklungen, explodiert ohne Pause ein gewaltiger Orchesterausruf in F-Moll. Mahler schreibt, stürmisch bewegt, und so klingt es auch. Ein Fortissimo-Ausbruch des ganzen Orchesters, als würde ein Riss durch die Welt gehen. Diese Schreckensfanfare erinnert an einen Donnerschlag oder Schrei. Mahler katapultiert uns aus der Schwermut des vorigen Satzes direkt ins Inferno. Was geht hier vor? Mahler konzipierte dieses Finale als dramatischen Endkampf. Alle angestauten Emotionen entladen sich. Unser Titan, der Held der Symphonie, stemmt sich gegen Zweifel, Verzweiflung und dunkle Mächte. Die Musik tobt atemlos. Wilde Läufe, abgerissene Motive und ein Chaos, in dem sich ein neues Thema formt. Das Heldenthema, dessen Schatten wir im ersten Satz erahnten. Jetzt bricht es ungestüm in F-Moll hervor, mit wilder Dringlichkeit. Doch die Tonart ist Moll, der Held steckt noch im Kampf, nichts ist gewonnen. Man hört förmlich das Ringen, immer wieder türmen sich Klangwogen auf, als brandeten Wellen an eine Wand. Die Stimmung ist gehetzt, dramatisch und zeitweise verzweifelt. Dann kommt ein Lichtblick. Mitten im Tumult beruhigt sich die Bewegung und die Hörner intonieren ein zweites Thema in Des-Dur. Ein überwältigend schöner Moment. Eine innige, choralmäßige Melodie, warm und tröstlich ausgebreitet. Man könnte sie als Symbol für Hoffnung oder Glauben hören, die in den Tumult hineinleuchten. Dieses zweite Thema ist ein Vorbote der ersehnten Verklärung, ein Gegenbild zur Finsternis des ersten Themas. Doch noch sind wir nicht am Ziel. Kaum hat man sich an die trügerische Wärme geklammert, beginnt die Durchführung und der Kampf flammt wieder auf. Das erste Thema kehrt zurück, wird zerteilt und gehetzt verarbeitet. Mahler schraubt die Spannung immer weiter. Hier zeigt sich auch seine Meisterschaft der Instrumentation. Er entfesselt das große Orchester, rund 100 Musiker, mit voller Wucht. In der Partitur fordert er zum Beispiel 8 Hörner statt 4 und lässt die Hornisten am Schluss aufstehen, damit sie durchschlagender schmettern. Dieses eindrucksvolle Bild sieht man oft im Konzert. Mitten in der Durchführung kommt ein ergreifender Moment. Zum ersten Mal erscheint das Heldenthema leise, zaghaft nach Dur gewendet. Nach all dem Tosen klingt es auf einmal sanft und verhalten, wie ein ferner Sonnenstrahl durch dunkle Wolken. Diese Wendung bereitet die große Lösung vor. Nun zündet Mahler den entscheidenden Steigerungsprozess. Ein riesiges Crescendo mit Beschleunigung treibt das Orchester zur höchsten Spannung. Und dann endlich kommt der Durchbruch. Und das Heldenthema ertönt strahlend in C-Dur, jetzt vollständig und triumphal. Ein überwältigender Gänsehautmoment. Der Sieg ist damit eigentlich errungen, doch Mahler setzt noch einen drauf. Über dem jubelnden Thema erhebt sich ein mächtiger Blechbläserchoral in D-Dur, der förmlich gen Himmel wächst. Das ist die Klimax. Die Grundtonart D-Dur, mit der alles begann, wird feierlich zurückerobert. Mahler formulierte das Ende seiner Titanerzählung so: Erst im Tode, da er sich selbst besiegt hat und der wundervolle Anklang seiner Jugend mit dem Thema des ersten Satzes wieder auftaucht, erringt er den Sieg. In der Coda lässt Mahler tatsächlich noch einmal kurz das »Ging heute Morgen übers Feld«-Thema aufblitzen, als Echo der Jugend, bevor es im Triumph aufgeht. Und diese Coda, was für ein Ausklang! Die Spannung entlädt sich in überwältigender Freude. Das Tempo zieht noch einmal an. Allegro molto, Hörner im Stehen und Trompeten schmettern und Pauken donnern. Als öffneten sich die Himmelspforten. Mahler wollte Erlösung im Finale. Hier bekommt man sie. Im letzten Takt legt das Orchester unisono einen gewaltigen D-Dur-Akkord an. Mahler fügte erst später einen extra Paukenschlag hinzu. Die Symphonie endet in jubelnder Apotheose. Nach diesem Finale war das Publikum elektrisiert, aber auch überfordert. Viele jubelten, einige waren perplex. Mahler wurde zigmal herausgerufen, besonders von den jungen Leuten, die ihn verstanden. Für Mahler bedeutete dieser Schluss wohl, er hatte seinen Durchbruch als Symphoniker geschafft, zumindest künstlerisch. Die Welt brauchte noch etwas, um ihm zu folgen. Hanslick schrieb einsichtig, vielleicht schreibe ich, wenn ich diese Symphonie noch einmal höre, wohlwollender über sie. Er ahnte, dass man mit dem Urteil besser warten sollte, bis man Mahler besser begreift. Heute lieben wir gerade diesen Finalsatz wegen seiner emotionalen Wucht. Als letzte Aufnahme der Stunde lasse ich Klaus Tennstedt mit dem London Philharmonic Orchestra erklingen. Tennstedt, ein aus der DDR stammender Dirigent, war in den 1980ern berühmt für seine hochemotionale Mahler-Interpretation. Seine Live-Aufführung der ersten sind legendär für ihre Intensität. Oft gab es Bravo-Rufe im Satz dazwischen. Tennstedt lässt sich Zeit, um Spannung aufzubauen und entfesselt im Finale ein gewaltiges Klanggewitter, das an Dramatik kaum zu überbieten ist. Tennstedts Ansatz ist vielleicht nichts für Freunde des Analyseprismas, aber wer sich mitreißen lassen will, erlebt hier einen Mahler in seiner packendsten Form. Eine offizielle Studioausnahme aus 1981 gibt es ebenfalls, die schon viel von dieser elektrisierenden Atmosphäre einfängt. Doch um dieses Finale besser nachzuempfinden, auch aufgrund seiner Länge, hören wir es in zwei Teilen. Zunächst den dramatischen Anfang bis hin zum lyrischen zweiten Thema, damit Sie den Kontrast Sturm versus Choralmelodie erleben. Und danach natürlich den Schlussteil, wo sich der Sieg endgültig entfaltet.
Thank you.
Doch die Unruhe ist noch nicht vorbei. Mahler gönnt uns keine lange Ruhe. Er hält die Spannung hoch. Im letzten Abschnitt zieht er das Tempo wieder an. Alles baut sich unaufhaltsam zum großen Durchbruch auf. Diesen finalen Triumph will ich Ihnen nicht vorenthalten. Genießen Sie die letzten überschäumenden Akkorde dieser Symphonie. So sind wir am Ende der Musikstunde angelangt. Dieser Schluss zeigt, Gustav Mahler hatte sich mit seiner ersten als Symphoniker etabliert. Von anfänglicher Skepsis ließ er sich nicht entmutigen. Im Gegenteil, er ging seinen Weg konsequent weiter. Mit jeder weiteren Symphonie wurde seine musikalische Sprache kühner und tiefer. Vielleicht denken Sie beim nächsten Mal hören von Bruder Jakob schmunzelnd an die Kontrabässe in Moll oder Sie probieren es spaßeshalber mal als Kanon in Moll mit der Familie aus. Ich habe es probiert und kann es nur empfehlen. In diesem Sinne verabschiede ich mich für heute. Mein Name ist Jennifer Larry und das war die Musikstunde beim Kontrafunk.